Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Luthers Haltung gegenüber Judentum und Islam von Johannes Brosseder und die islamische Welt, der Beitrag des Islams zur westlichen Kultur von Paul Kunitsch. Alle Juden teilen ein bestimmtes Gen, die sie von anderen unterscheiden. So hat es der ehemalige SPD-Finanzsenator von Berlin Thilo Sarrazin am Wochenende in Tageszeitungsinterviews verlauten lassen. Und nicht nur das. In seinem heute vorgestellten Buch breitet er seine Thesen aus, nach denen Ausländer in Deutschland sich nicht integrieren wollten. Die vielzitierte Welle der Empörung folgt prompt. Der Historiker Wolfgang Benz wirft Sarrazin vor, er predige eine Art Kulturrassismus gegen Muslime. Sarrazin verletze einen staatlichen Grundsatz, nämlich den, sich um Toleranz und Integration zu bemühen. Der Vizepräsident des Zentralrates der Juden, Dieter Graumann, spricht von Hass und Rassismus, den dieser schüre. Auch stütze er sich mit seinen Behauptungen auf die Rassentheorie der Nationalsozialisten. Für die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer, hat der Autor des Buches unter dem Titel »Deutschland schafft sich ab« eindeutig eine Linie überschritten. Sogar die Bundeskanzlerin äußerte sich im Hinblick auf die Deutsche Bundesbank, deren Vorstandsmitglied der Sozialdemokrat ist. Sie verwies darauf, die Bundesbank sei ein Aushängeschild Deutschlands in der Welt und müsse die Causa Sarrazin nun diskutieren. Die Bank kündigte heute an, ein Gespräch mit Sarrazin zu führen, distanzierte sich von seinen Äußerungen, unternahm aber zunächst noch nichts weiter. Das SPD-Präsidium zeigt sich dem einen Schritt voraus, es hat ein Parteiausschlussverfahren beschlossen. Vor einem Jahr war das allerdings schon einmal versucht worden. SPD-Präsidiumsmitglied Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein sieht die Chancen, den vielfach Kritisierten aus der Partei auszuschließen, nun aber deutlich gestiegen. Offen menschenverachtende Äußerungen hätten in der Sozialdemokratie keinen Platz mehr, meinte er. Salopp auf den Punkt gebracht, hat es CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt mit den Worten: Der Typ hat einen Knall. Im Hörsaal schauen wir aufgrund dieser aktuellen Entwicklung wieder einmal tief in die Geschichte hinein. Wie wurden Juden und wie wurden Moslems vor Jahrhunderten gesehen? In der Welt und von den Deutschen, nicht nur während der Hitler-Diktatur. Der Professor für katholische Theologie und ihre Didaktik, Dr. Johannes Brosseder, warf 1983 in einem Radiovortrag seinen Blick auf Martin Luther. Auf einen Luther, der sich einst an die Obrigkeit wandte mit dem Vorschlag, den lügenden Juden doch so ziemlich all das zu nehmen, was ihnen lieb und teuer sei. Tempora mutantur. Damals gab es noch keinen Aufschrei der Empörung. Brosseder ist 1937 geboren und wirkte an den Universitäten zu Köln, München, Saarbrücken und Bonn. 1997 wählte ihn die Gesellschaft für ökumenische Forschung in Straßburg, die Societas Ökumenica, zu ihrem Präsidenten. Luthers Haltung gegenüber Judentum und Islam. Wir verlesen das Manuskript des inzwischen emeritierten Professors.
Judentum und Islam sind in unserer Lebenswelt in vielfältiger Gestalt gegenwärtig. Auf internationaler Ebene hält die blutige und kriegerische Auseinandersetzung der arabisch-islamischen Welt und Israels die Welt in Atem. Der bisher nicht gelöste Konflikt hat den Nahen Osten in ein Pulverfass verwandelt, der den gesamten Weltfrieden in höchstem Maße akut bedroht. Aber das ist nicht die einzige Gestalt der Gegenwart von Judentum und Islam in unserer Lebenswelt. Die von Deutschen begangenen Verbrechen an Juden und am jüdischen Volk in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, der Mord an 6 Millionen Menschen ragt in unsere Gegenwart. Auch Kinder, wie unsere eigenen, spielend, erobernd, ausgreifend, fragend, lachend, trauernd, klein und doch schon Persönlichkeiten, die Respekt erheischen, sie wurden erschlagen und ermordet, weil sie Juden waren. Dort, wo sie lebten, leben heute wir. Blut und Boden von damals schuf den blutigen Boden heute. Und das ist unsere deutsche Gegenwart, die es zu sehen gilt. Deutsche Gegenwart ist auch, dass mitten unter uns Muslime leben, Türken, denen das Land ihrer Hoffnung auf menschlichere Lebensbedingungen, die es in der Heimat für sie nicht gab, mittlerweile vielfältig zum Albtraum geworden ist. Regt sich nicht schon wieder eine Mentalität des Ausländer raus? Ganz anders war die Gegenwart von Judentum und Islam im 16. Jahrhundert zur Zeit Martin Luthers. Und doch gibt es Parallelen. Die Gesellschaft war damals christlich. Noch gab es Kaiser und Papst als die bedeutendsten politischen Faktoren. Aber überall begann es zu gären, um mehr Unabhängigkeit, Macht und Einfluss zu bekommen. 1453 war Konstantinopel in die Hände der Türken gefallen. In der ganzen ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren Kaiser, Papst und Reich an den Grenzen im Südosten damit beschäftigt, dem kriegerischen Eroberungszug der Türken Einhalt zu gebieten. Selbstbewusste freie Reichsstädte, mächtiger werdende Fürsten, Beginn und Weg dessen, was wir heute Reformation und Gegenreformation benennen, der Bauernkrieg, die Erhebung der Reichsritterschaft kennzeichnen die Lage im Inneren des Reiches. Juden lebten zwar in den Städten mit den Christen zusammen, waren aber gesellschaftlich nicht integriert, weil sie als Juden zum Beispiel nicht Mitglied der christlichen Zünfte werden konnten. Ihres Wohnortes konnten sie niemals sicher sein. Vertreibungen waren nicht selten, wie sie zum Beispiel in Regensburg 1519 durchgeführt wurden. Vor diesem allzu kurz skizzierten Hintergrund sei nun Luthers Haltung zum Judentum und zum Islam erörtert. Judentum und Islam sind in Martin Luthers Schrifttum keine vom übrigen Schrifttum zu isolierenden, eigenständigen Themen. Quer durch Luthers gesamtes Schrifttum, von den Anfängen bis in die Spätzeit, gibt es im Werk Martin Luthers die der christlichen Überlieferung entlehnte Unheilskette, die bei Luther unterschiedlich reichhaltig vorkommt, in der aber Juden, Türken, Rotten, Papst und Papisten, Heretiker, Scheinchristen als Gegner Gottes zusammengefasst werden. Eine Kette, die auch von den Gegnern Luthers verwendet wird, wobei selbstverständlich anstelle der Papisten die Protestanten stehen. Diese Unheilskette erhält den Ort, an dem Luthers Haltung zum Judentum und zum Islam sich finden lassen will. Dieser Ort ist der Rechtfertigungsglauben, den Luther unter Rückgriff auf Paulus wiederentdeckte und den er als den alles bestimmenden Maßstab christlichen und kirchlichen Lebens der Kirche seiner Zeit in die Hand gab, die so wie die Kirche damals als Ganze war, mit den Konsequenzen dieses Maßstabes für Lehre und Verfassung der Kirche nicht zurechtkam, womit der Bruch besiegelt wurde. Der Rechtfertigungsglaube hatte sachlich zum Inhalt: Gott ist der Herr und nicht der Mensch. Und das hat auch in der Kirche selbst zu gelten. Gott hat sich in Christus der Welt zum Heile geschenkt. Dieses Heiles werden wir teilhaftig, wenn wir es im Glauben annehmen. Dieses Heil verfehlen wir, wenn wir den Weg nicht gehen, den Gott uns in Christus eröffnet hat, sondern unsere eigenen Wege an Christus vorbei zu ihm gehen wollen. Wenn wir das tun, schlagen wir Gottes Angebot aus, bauen auf unser Eigenwerk und wollen klüger sein als Gott. Darin aber entpuppt sich der Mensch als derjenige, der sein will wie Gott, der das Gottsein Gottes nicht anerkennt und sich selbst an Gottes Stelle setzen will. Das aber ist der Unglaube, die Sünde schlechthin. Diese entdeckt er mitten in der Kirche, die nicht Gottes Wort, sondern Menschensatzung an dessen Stelle gesetzt hat. In diese so entwickelte Perspektive werden alle diejenigen eingerückt, die nicht den geschenkten Weg zu Gott über Christus im Glauben, sondern einen eigenen Weg über sich selbst im Unglauben gehen. Juden, Türken, Heretiker, Papst und so weiter. Sie sind Exempel des Unglaubens, die der Kirche warnend vorgehalten werden. Ihren eigenen Unglauben soll Kirche an ihnen entdecken lernen, eingestehen, bekennen und somit zum Glauben finden. Übersieht man diese theologische Dimension von Luthers Haltung zu Judentum und Islam, dann wird Luther verzeichnet. Dann erhält man eine Karikatur Luthers. Dieser Rechtfertigungsglaube wird so dann, fast möchte ich sagen, erhitzt auf die Temperatur der Erwartung des jüngsten Tages. Wenn in der Kirche Gottes Wort niedergehalten wird, wenn in der Kirche Gottes Wort bekämpft wird, dann herrscht nach einem der Johannes Apokalypse entlehnten Bild in der Kirche der Antichrist. Wenn aber der Antichrist herrscht, dann steht das jüngste Gericht unmittelbar bevor. Diese Einsicht gewann bei Luther selbst wachsende Plausibilität. Da aber Gottes Gericht über die eigene Sünde schon schrecklich genug sein wird, wie schrecklich mag es dann erst ausfallen, wenn wir uns auch noch fremder Sünde teilhaftig machen, indem wir den Unglauben dulden und ihm sogar die Möglichkeit einräumen, sich öffentlich zu artikulieren. Luther will daher alles tun, die Schrecken des göttlichen Gerichtes zu mildern. Dieser Gedankengang ist es, der Luthers Altersschriften die außerordentliche Härte und Schärfe verleiht, die er dem Papst, den Juden, den Türken und anderen angedeihen lässt. Nicht Verdüsterung, Starrsinn oder Hass diktieren im Alter die Feder, sondern diese theologische Grundeinstellung. Dieser Einstellung widerspricht es nicht, wenn Luther für die Ungläubigen betet, Gott möge sich ihrer erbarmen. Von dieser theologischen Grundeinstellung her sei nun näherhin Luthers Haltung zum Judentum und zum Islam erörtert. Luther hat sich Zeit seines Lebens mit dem theologischen Problem des nachbiblischen Judentums beschäftigt, wenngleich dieses als solches nie in seinem Leben das zu lösende Zentralproblem theologischen Nachdenkens gewesen ist. Schon beim Kampf Reuchlins für das Recht der Juden auf den Talmud mit den Kölner Dominikanern 1514 hat sich Luther auf die Seite der Humanisten gegen die Dominikaner gestellt. Allerdings mit einer unhumanistischen Begründung, wenn er sagt, man soll nicht äußerlich gegen die Juden vorgehen, sondern mit geistlichen Mitteln. In Luthers Gutachten von 1514 werden vier Grundzüge sichtbar, die er Zeit seines Lebens aufrechterhalten hat. Erstens. Gottes Zorn waltet über dem ungläubigen Volk der Juden, der allein von Gott selbst aufgehoben werden kann. Juden sind verstockt. Zweitens. Aus sich selbst heraus sind die Juden unbekehrbar. Sie können nicht durch Maßnahmen von Menschen gebessert werden. Drittens. In der jüdischen Religion wird Christus und damit Gott selbst unaufhörlich gelästert. Jüdischer Glaube ist christusfeindlich. Die Juden haben Christus ans Kreuz geschlagen, die eigene Sünde ihn aber ebenso. Viertens. Zwischen Christen und Juden besteht eine Solidarität der Schuld. Der nachbiblische Jude ist ein Exempel des im Kampf gegen Gott stehenden Menschen. Diese ausführliche theologische Begründung liefert Luther im Einzelnen, in Nebensätzen in seiner ersten Psalmenvorlesung von 1513 bis 1515 sowie in der Römerbriefvorlesung von 1515-16. Obwohl die zweite Psalmenvorlesung 1518 bis 21 und Luthers berühmte Magnificat-Auslegung 1521 manche anderen Töne anschlagen, bleiben die Grundtaten bestehen. Die für die damalige Zeit ungewöhnlich anderen Töne sind vor allem Sanftmut, Geduld und fürbittende Sorge, mit denen man Juden begegnen soll, um etliche aus der Masse der Verstockten erretten zu können. Die Masse als solche bleibt unter Gottes Zorn. Freundliche Behandlung sei jedoch erforderlich, weil unter Juden noch etliche künftige Christen sind. Grausamkeit gegen die Juden steigere nur den gegenseitigen Hass. Hinzu kommt, dass Luther zunächst die Hoffnung auf die Bekehrung der Juden am Ende der Tage festhält, die von Gott selbst herbeigeführt werden wird. Eine Hoffnung, die er dann später aber aufgegeben hat, weil in ihm die Überzeugung wuchs, dass die Endzeit jetzt schon da ist, in der sich jedoch nirgends die Judenbekehrung einstellt. Diese theologischen Daten lagen also vor, als Luther im Jahre 1523 seine oft so bezeichnete judenfreundliche Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, verfasste. Luther verfasste diese Schrift, um gegen einen erhobenen Häresieverdacht seinen Glauben an die Verheißung Christi im Alten Testament zu bekunden, seinen Glauben an die Jungfrauschaft Mariens zu bezeugen und gleichzeitig auch etwas Nützliches für die Juden zu schreiben, um etliche zum Christenglauben zu reizen. In diesem Zusammenhang beklagt er, dass die Juden bisher behandelt worden seien, als seien es Hunde und nicht Menschen. Daher will Luther die Juden freundlich behandeln und sie in das gesellschaftliche Leben der damaligen Zeit voll integrieren, um einige dadurch leichter dem Evangelium zugänglich zu machen.
Ich hoffe, wenn man mit den Juden freundlich handelt und aus der Heiligen Schrift sie säuberlich unterweist, es sollten ihr viel rechte Christen werden und wieder zu ihrer Väter, der Propheten und Patriarchen Glauben treten, davon sie nur weiter geschreckt werden, wenn man ihr Ding verwirft und so gar nichts will sein lassen und handelt nur mit Hochmut und Verachtung gegen sie. Wenn die Apostel, die auch Juden waren, also hätten mit uns Heiden gehandelt, wie wir Heiden mit den Juden, es wäre nie ein Christ aus den Heiden geworden. Haben sie denn mit uns Heiden so brüderlich gehandelt, so sollen wir wiederum brüderlich mit den Juden handeln, ob wir etlich bekehren mochten. Und wenn wir gleich hoch uns rühmen, so sind wir dennoch Heiden und die Juden von dem Geblüt Christi. Wir sind Schwäger und Fremdling, sie sind Blutsfreund, Vettern und Brüder unseres Herrn. Darum, wenn man sich des Bluts und Fleischs rühmen sollt, so gehören je die Juden Christo näher zu, denn wir. Auch hat's Gott wohl mit der Tat beweiset, denn solch große Ehre hat er nie einem Volk unter den Heiden getan als den Juden. Denn es ist kein Patriarch, kein Apostel, kein Prophet aus den Heiden. Und obgleich das Evangelium aller Welt ist kundgetan, so hat er doch keinem Volk die Heilige Schrift, das ist das Gesetz und die Propheten befohlen, denn den Juden.
20 Jahre später, 1543, hat sich die eingangs geschilderte theologische Sehweise nicht verschoben, aber sie ist unter den Erwartungsdruck des unmittelbar bevorstehenden jüngsten Gerichts geraten. Aus diesem Grund wandelt sich Luthers praktisches Verhalten gegenüber den Juden. Nicht mehr Integration, sondern Vertreibung wird nun proklamiert. Drei sogenannte Judenschriften verfasst er 1543. Von den Juden und ihren Lügen. Vom Schemhamphoras und Geschlecht Christi. Von den letzten Worten Davids. Diese Schriften sind auch auf dem Hintergrund zu sehen, dass eine jüdische Gegenmission unter Christen streckenweise Erfolg haben konnte, als einige begannen, den Sabbat wieder einzuhalten. Der weitaus größte Teil dieser Schriften ist eine Auseinandersetzung mit der rabbinischen Exegese. Der Nachweis der Messianität Jesu gehört mit zu den wichtigsten theologischen Themen dieser Schriften. Insbesondere hält Luther Israels Bitte an Gott, den Messias zu schicken, für verlogen. Denn die Rabbiner wissen, dass der Messias gekommen ist. Sie verführen, indem sie ihnen dieses nicht mitteilen, den gemeinen Mann und die Jugend. 1500 Jahre lang ist Gottes Wort gepredigt worden. Juden könnten daher nicht sagen, sie wüssten nichts vom Messias. Wer 1500 Jahre lang hört und es nicht weiß, dessen Unwissenheit gerät ihm zur siebenfältigen Schuld, die nicht entschuldigt werden kann. Um sich nicht fremder Sünde, nämlich durch Duldung des jüdischen Gottesdienstes, der unter den oben genannten Voraussetzungen dann nur als Gotteslästerung begriffen werden kann, teilhaftig zu machen, formuliert Luther eine Reihe schrecklicher Ratschläge an die Obrigkeit, wie sie mit den Juden verfahren soll, die, wenngleich sie im 16. Jahrhundert nicht singulär dastehen, kein Ruhmesblatt des Reformators sind. Luther empfiehlt die Zerstörung der Synagogen, der Schulen und der Wohnungen. Man solle Juden wie die Zigeuner unter ein Dach oder in einen Stall tun. Man solle ihnen ihr Gebetbuch abnehmen, das freie Geleit bei Reisen aufheben, alle Barschaft rauben und sie aus dem Lande ausweisen. Diese Ratschläge hat die Obrigkeit jedoch nicht durchgeführt und sich nicht zu eigen gemacht. Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt wäre ausgelassen, würde nicht erwähnt, dass Luther auch in diesen späten Judenschriften für die Juden um Gottes Erbarmen bittet.
Gott erbarme sich über sie, wie er uns getan hat und tun wird. Christus, unser lieber Herr, bekehre sie barmherziglich und erhalte uns in seiner Erkenntnis, welche das ewige Leben ist, fest und unbeweglich.
Wer den Ernst dieses Gebetes bezweifelt und dieses als fromme Floskel bewertet, wird Luther nicht gerecht. Bemerkenswert bei Luthers späten Judenschriften bleibt aber, dass weder Mord noch systematische Vernichtung noch auch Zwangsbekehrung zum Christentum bei ihm einen Platz haben. Auch hetzt Luther keineswegs das christliche Volk gegen die Juden auf, sondern gibt seine schrecklichen, und das sind sie wirklich, Ratschläge an die Obrigkeit, in deren Ermessen es steht, sie zu befolgen oder nicht. Getaufte Juden haben selbstverständlich sämtliche Rechte und Pflichten wie alle übrigen Christen in Kirche und Gesellschaft. Sie sind voll integriert. Diese Bemerkungen seien gemacht, um denjenigen, die es für erforderlich halten, von Luther eine direkte Linie zu Hitler zu ziehen, wenigstens deutlich zu machen, dass Mord, systematische Judenvernichtung in Gaskammern und planmäßig betriebene Volksverhetzung gegen die Juden, dasselbe als Ganzes auch gegen getaufte Juden, selbst in Luthers schärfstem antijüdischen Schrifttum unbekannt sind und sowohl vom Boden seiner Theologie wie seines praktischen Verhaltens aus kritisierbar bleiben. Auf weite Strecken ist Luthers Haltung zum Islam bestimmt von der Türkengefahr. Den Koran hat Luther erst 4 Jahre vor seinem Tod, 1542, in einer freien lateinischen Übersetzung zu Gesicht bekommen und ihn gleich ins Deutsche übersetzt. Schon 1518 hatte Luther, wie das allgemein verbreitet war, in den Türken und der Not, die sie den Christen schufen, eine Zuchtrute Gottes über unsere Missetaten gesehen. Die Antwort auf diese Zuchtrute ist, sie erleiden und innere Umkehr vollziehen. Damit stellt sich Luther nicht generell gegen den Türkenkrieg, sondern er will zuvor Umkehr und Besserung. Verschiedentlich bezeichnet er den Papst, Priester und andere als die schlimmeren Türken. Die erste umfassendere Ausführung zur Türkenfrage veröffentlicht Luther 1529 vom Kriege wider die Türken. Diese Schrift ist höchst bemerkenswert. Luther lehnt hier einen Krieg gegen die Türken, der im Namen des Evangeliums geführt wird, strikt ab. Gegen die von Gott gesandte Plage hilft nur innere Buße. Der Christ kämpft gegen den Türken, Gott, das ist der Teufel. Diesen aber bekämpft er mit geistlichen Waffen. Der Christ hat aber die Pflicht, sein Land und seinen Glauben zu verteidigen, wenn ihn die Obrigkeit, die den Frieden sichern und dem Bösen wehren soll, in diesen Dienst ruft. 1530 erscheint Luthers Heerpredigt wider den Türken. Sie entstand unter dem Eindruck der Nachricht, dass die Türken vor Wien stehen. Innere Buße und die Aufforderung, die Faust zu gebrauchen, gehen hier zusammen. Diejenigen, die von den Türken gefangen genommen wurden, sollen an ihrem Glauben festhalten. In der Gefangenschaft kann man erst recht Christus dienen. Auch hier spielt das endzeitliche Motiv des jüngsten Tages, der Antichrist, eine bedeutsame Rolle. In seinem Libellus de Ritu et Moribus Turcorum, ebenfalls 1530 erschienen, wird der Gedanke erörtert, dass der Türke eigentlich ein Abbild des Papstes sei. Türkische und päpstliche Zeremonien werden verglichen. Sie sind im Grunde gleich und widersprechen dem Evangelium. Verteidigung des Evangeliums ist die eigentliche Waffe gegen die Türken. Die 1541 erschienene Vermahnung zum Gebet wider die Türken hat nichts mehr mit einer Heerpredigt zu tun. Luther erhoffte nicht mehr den Sieg, nur noch die Errettung durch Gott selbst. Den Katholiken traut er sogar zu, dass sie sich zur Unterdrückung des Evangeliums in Deutschland mit den Türken verbünden könnten. Nun kommt es ihm darauf an, den Gegensatz des Evangeliums gegen den Koran voll herauszuarbeiten, nachdem er 1542 erstmals Einblick in den Koran nehmen konnte. Sein Kampf gilt nun der Lehre Mahomets. Dabei kommt es ihm vor allem darauf an, den groben Teufel Mahomet mit dem subtilen Teufel, der hinter dem Papsttum steckt, in Beziehung zu setzen. Der Türke ist nicht der Antichrist, dieser ist der Papst, da der Antichrist nur in der Kirche seine Macht ergreifen könne. Überblickt man nun Luthers Haltung zum Judentum und Islam, so begegnet uns hier eine fremde Welt, die wir nur mühsam gedanklich nachvollziehen und erst recht nicht mehr teilen können. Von einem Dialog der Religionen, von Begegnung und Glaubensgespräch sind wir in dieser Welt noch meilenweit entfernt. Viele Dinge können im Einzelnen genannt werden, die damals kaum eine andere Sehweise zuließen. Insbesondere gab es im 16. Jahrhundert kein wissenschaftliches Instrumentarium, welches verhindert hätte, bestimmte Aussagen der Heiligen Schrift auf das damals zeitgenössische Judentum und den Islam direkt zu beziehen. Dieses unkritische, direkte Beziehen auf Menschen anderer religiöser Überzeugungen muss als historisch bedingte Fehlentwicklung christlicher Sprechweise benannt werden, die ihrerseits verantwortlich zu machen ist für all das Unrecht, das Christen Juden zugefügt haben. Christen haben heute zu lernen, ihr christliches Selbstverständnis so zu formulieren, dass es nicht zu Lasten und auf Kosten anderer geschieht. Der Irrweg, den Christen gegenüber Juden, aber auch gegenüber dem Islam gegangen sind, kann für die Zukunft nur wirksam verhindert werden, wenn Christen, Juden und Muslime in ein wirkliches Glaubensgespräch eintreten. Der Glaube Abrahams, die große Gestalt des Glaubens für Martin Luther, der in allen drei Glaubensgemeinschaften lebendig ist, vermag zu verbinden. Es ist an uns zu entdecken, was Gott selbst an Verbindungen in der Gestalt des Glaubens Abrahams schon gestiftet hat.
Wir sendeten Luthers Haltung gegenüber Judentum und Islam von Professor Johannes Brosseder 1983.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Die islamische Welt, der Beitrag des Islams zur westlichen Kultur, heißt unser nächstes Thema. Paul Kunitsch, Professor für Arabistik am Institut für Semitistik an der Universität München, zeigt darin die Vorteile auf, die Europäer durch das Vordringen der islamischen Kultur hatten und haben. Er spricht zugleich von Einflüssen des Islam, die in unserer westlichen Hemisphäre bereits fest verwurzelt sind, und benennt Beispiele dafür. Kunitschs Aufgabengebiet erstreckt sich schwerpunktmäßig über die Geschichte der Astronomie bei den Arabern und im mittelalterlichen Europa. Geboren wurde er 1930 in Ostprignitz. 1951 bis 1956 studierte er klassische Philologie und Orientalistik in München und Berlin, 1956 Promotion, 1957 Staatsexamen in klassischer Philologie und 1971 Habilitation in Arabistik. Von 1957 bis 1960 dozierte er am Goethe-Institut Kairo und wechselte 1977 erst als Dozent, später als Lehrstuhlinhaber an die Ludwig-Maximilians-Universität nach München zurück. Seit 1995 ist er im Ruhestand. Die folgende Rede stammt aus dem Jahr 1991.
Wenn wir in unseren westlichen Ländern die Welt des Islams erwähnen, dann fallen einem jeden auf Anhieb eine Reihe von Namen ein, die er mit diesem Begriff assoziiert. angefangen von Tausend und einer Nacht mit dem sagenumwobenen Kalifen Harun al-Raschid, über Lessings Nathan den Weisen, Goethes westöstlichen Divan und Friedrich Rückerts Übersetzungen arabischer und persischer Literatur, bis hin zu Karl Mays Abenteuerbüchern. Schon das zeigt auf einen Blick, dass es zu verschiedenen Zeiten ganz offensichtlich bleibende Einflüsse des islamischen Orients auf unsere westliche Kultur gegeben hat. Der Blick des Historikers, die wissenschaftliche Analyse, legt darüber hinaus eine Fülle weiterer Einzelheiten frei. Wir werden sogleich sehen, dass es in der Tat seit über 1000 Jahren ständig Einflüsse und Ausstrahlungen des islamischen Orients auf die westliche Kultur gegeben hat, deren Hinterlassenschaft zu einem festen Bestandteil unserer Kultur und unseres Alltagslebens geworden ist. Will man den Beitrag des Islams zur westlichen Kultur wissenschaftlich erforschen, so wäre der erste methodische Schritt, zunächst einmal festzustellen, ob diese beiden Kulturen, die islamische und die westliche, untereinander Berührung hatten. Denn die banalste Voraussetzung für derartige Beiträge und Übertragungen ist natürlich der gegenseitige Kontakt, der erst die Möglichkeit des Kennenlernens und dann auch der Beeinflussung schafft. Diese Voraussetzung ist in der Tat gegeben, und zwar räumlich wie zeitlich in großer Ausdehnung. Seit das Islamische Reich um die Mitte des 7. Jahrhunderts im vorderen Orient gegründet worden war und seit es seinen atemberaubenden Siegeszug durch drei Kontinente angetreten hatte, befand sich Europa auf seiner Südseite in ständiger Berührung mit dieser neuen Kraft. Im Westen drangen die Araber bis nach Frankreich hinein vor. Die Iberische Halbinsel trug bis 1492 arabische Herrschaften. Süditalien und Sizilien befanden sich ebenfalls einige Jahrhunderte lang unter arabischer Herrschaft und blieben auch hernach noch eine Zeit lang unter starkem arabischem Einfluss. Im Osten lag Byzanz von Anfang an in ständiger Berührung und ständigem Kampf mit den Muslimen, bis 1453 Konstantinopel von den Türken erobert wurde und anschließend der islamische Vormarsch zweimal bis vor die Tore Wiens rollte. Noch weiter östlich war Russland jahrhundertelang Kriegsschauplatz gegen Mongolen und islamische Turkvölker und wurde in großen Teilen langfristig von diesen beherrscht. Eine weitere Berührungsstelle lag im Orient selbst. Hier hatten die Abendländer im Verlauf der Kreuzzüge kleine Reiche und Herrschaften errichtet, deren letzte Reste erst nach rund 200 Jahren wieder aufgegeben wurden. Zu diesen großräumigen kollektiven Berührungen sind ferner zahlreiche individuelle Begegnungen hinzuzunehmen. Pilgerfahrten ins Heilige Land, Gesandtschaften, Kaufleute und Seefahrer, die zumeist dauerhafte Niederlassungen in islamischen Küstenstädten hatten und nach dem Ende des Mittelalters zunehmend dann auch Forschungs- und Entdeckungsreisen. In der Neuzeit vertieften sich die Beziehungen weiterhin durch vielfältigen Austausch, durch die Errichtung westlicher Kolonien in islamischen Ländern, durch das Zusammenrücken der Erdteile zu großräumigen wirtschaftlichen und politischen Einheiten. Die Grundvoraussetzung ist damit also hinlänglich gegeben. Praktisch während der gesamten Geschichtsperiode des Islams haben unmittelbare Berührungen zwischen Islam und Abendland bestanden. Nun wäre weiter zu fragen nach der psychologischen und geistigen Einstellung des Abendlandes gegenüber der Welt des Islams, die ein Einwirken der islamischen Welt auf den Westen hätte ermöglichen können. Hier stoßen wir auf eine merkwürdige Ambivalenz von tiefst innerlicher Ablehnung einerseits und gleichzeitig interessierter Neugier andererseits. Das christliche Europa des Mittelalters musste in der neu entstandenen Religion des Islams, die in kürzester Zeit große Teile der damals bekannten Welt in Besitz nahm und bekehrte, in der Tat einen Erzfeind erblicken, der durch seine bloße Existenz geschweige denn mit seinen unwiderstehlichen Erfolgen, die geistlichen und geistigen Grundlagen Europas erschütterte, der die bis dahin alleinige Gültigkeit des christlichen Glaubens nebst allen damit verbundenen Elementen des staatlichen und individuellen Lebens in westlicher Sicht relativierte und bedrohte. Auf der anderen Seite konnten Europäer, die unmittelbaren Kontakt mit islamischen Verhältnissen hatten, ob in Spanien oder Sizilien, in Nordafrika oder im Orient, eine große zivilisatorische Überlegenheit der Muslime im Verhältnis zu den westlichen Zuständen beobachten. Der alte Zauber des Ex Oriente Lux wurde auch im Mittelalter wieder wirksam. Der Ruf der orientalischen, islamischen Überlegenheit verbreitete sich im Westen. Und so bildete sich, unbeeinträchtigt von jenem Hass und jener Feindseligkeit, eine Bereitschaft, ja eine Neigung, Dinge aus jener fremden, überlegenen Welt kennenzulernen und allenfalls auch zu übernehmen. Der Boden für ein Einwirken des Islams auf die westliche Kultur war bereitet. Gemäß dem Titel dieses Vortrages und bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit muss ich mich nun darauf beschränken, im Folgenden eine gedrängte Übersicht über die Dinge und Leistungen zu geben, die der Islam zur westlichen Kultur beigetragen hat. Die wichtigste und wirkungsträchtigste Leistung war zweifellos der Beitrag des Islams zur Entstehung der modernen europäischen Wissenschaft. Nach der geistigen Blüte Griechenlands und des Hellenismus war in Europa zunehmend eine Stagnation eingetreten. Nicht nur, dass der Westen mit dem Hineinwachsen ins christliche Mittelalter immer weniger Interesse an den Wissenschaften zeigte und immer weniger auf diesem Gebiet leistete, es ging auch der Zusammenhalt mit den Quellen zunehmend verloren. Man konnte kaum noch Griechisch, man las die Werke der Alten nicht mehr. Ganz anders der Islam. Bei seiner Expansion hatte er große Teile des hellenistischen und des persischen Kulturgebietes eingenommen. Zunehmend war den Muslimen das antike Wissensgut im Bereich der exakten Wissenschaften durch Kontakte mit deren Trägern und durch Übersetzungen der Fachliteratur erschlossen worden, und es hatte sich eine blühende islamische Wissenschaft entwickelt. Während das Zentrum der islamischen Wissenschaftspflege der Osten, vor allem die Residenz Bagdad, war, verbreiteten sich die Texte und Kenntnisse von dort aus aber auch rasch im ganzen islamischen Reich. So konnten denn auch in Spanien die Christen, die im islamisch beherrschten Teil oder in enger Nachbarschaft dazu lebten, auf die arabische Wissenschaftspflege aufmerksam werden. Und bald entstanden dann im christlichen nordöstlichen Spanien gegen Ende des 10. Jahrhunderts erste Schriften, teils in Anlehnung an arabische Vorlagen, teils auch als Übersetzungen, über astronomische Instrumente, besonders das Astrolab, und über gewisse Grundbegriffe der Astronomie und Astrologie. Diese lateinischen Schriften verbreiteten sich mit, fast möchte man sagen, rasender Geschwindigkeit nordwärts, durch Frankreich, Lothringen, den Bodenseeraum, den Rhein abwärts nach Köln und Lüttich bis hinüber nach England, wo wir rund 100 Jahre später ein Echo darauf finden, in dem Walcher von Malvern nicht nur das Astrolab unter Verwendung arabischer Fachausdrücke erwähnt, sondern sogar mit einem solchen Instrument eine Mondfinsternis im Oktober 1092 exakt beobachtet und beschreibt. Nach diesem Jahrhundert der Vorbereitung, das stark zur Propagierung des Rufes arabischer Wissenschaft beigetragen hat, erlebt dann das 12. Jahrhundert einen regelrechten Boom. In Toledo, Barcelona, Sevilla werden zahllose wissenschaftliche Texte von regelrechten Übersetzerschulen aus dem Arabischen ins Lateinische übertragen. Betroffen sind alle Gebiete des Quadriviums: Mathematik, Astronomie und Astrologie, Physik und Mechanik, Chemie bzw. Alchemie, dazu Medizin und Pharmakologie, Philosophie und Werke der Magie und der Deutekünste. Der fruchtbarste dieser Übersetzer, Gerhard von Cremona, eigens zu diesem Zweck aus seiner Heimat nach Spanien geeilt, hat allein über 80 derartige Werke übersetzt. Diese Welle der fachwissenschaftlichen Übersetzungen setzte sich dann im 13. Jahrhundert noch fort. Hier kommen dann auch nationalsprachliche Übersetzungen ins Altspanische und teils über das Hebräische ins Altfranzösische hinzu. Bei den übersetzten Werken handelte es sich zum Teil um Werke arabischer Autoren, zum Teil aber auch um griechische Werke in arabischer Fassung. So kommt auf dem Umweg über die Araber der Westen nun auch wieder mit seinen eigenen geistigen Vätern in Berührung. Aristoteles, Euklid, Archimedes, Ptolemäus, Galen und so weiter. Und mit diesem Einbruch arabischer Wissenschaft wird im Westen eine nicht mehr abreißende Welle des Interesses für die exakten Wissenschaften ausgelöst, die weiterrollt und immer mehr anschwillt und schließlich zu den Errungenschaften eines Kopernikus, eines Kepler, eines Newton führt. Auch nach Erfindung des Buchdrucks blieben viele dieser aus dem Arabischen übersetzten Bücher weiter aktuell. Nach ihnen wurde an den europäischen Universitäten gelehrt und sie wurden bis ins 17. Jahrhundert hinein immer wieder gedruckt. Ein spätes Echo dieses starken und so fruchtbaren Einflusses klingt noch heute nach in Gestalt arabischer Fachausdrücke und Fremdwörter, die es in den einschlägigen Fachwissenschaften noch gibt. Denken wir an die Mathematik mit Wörtern wie Algebra, Sinus, Ziffer, an die Chemie mit Alkali, Alkohol, Amalgam oder an die Astronomie mit Zenit und Nadir, Azimut und Almanach, sowie über 200 arabischen Sternnamen wie Betelgeuse, Aldebaran und so weiter. Auch 13 Mondobjekte wurden im 17. sowie 19. Jahrhundert nach islamischen Astronomen des Mittelalters benannt, und noch in allerjüngster Zeit hat man weitere alte islamische Gelehrte dieses Fachgebietes geehrt, indem man von den Weltraumfahrzeugen aufgenommene Objekte auf der Rückseite des Mondes nach ihnen benannte. Abul-Wafa, Al-Biruni, Avicenna, Ibn Yunus und Omar Khayyam. Diese Ausstrahlung des Islams auf wissenschaftlichem Gebiet war hauptsächlich auf Spanien konzentriert. Daneben hat die Schule von Salerno als erste medizinische Kenntnisse der Araber nach Europa vermittelt. Sizilien hat zwar vieles arabisch-islamische an den Westen weitergegeben, aber hauptsächlich auf anderen Gebieten, kaum etwas in den Wissenschaften. Auch aus den Kreuzzugsländern, dem lateinischen Orient, gibt es nur ganz wenige Beiträge zu diesem Gebiet. Daneben darf Byzanz hier nicht übergangen werden, wo ebenfalls vieles Arabische neben einigem Persischen übersetzt wurde, wodurch dort eine Welle astronomischer und astrologischer Betätigung, vor allem im 14. Jahrhundert, ausgelöst wurde. Mit dem 13. Jahrhundert war dieser Entlehnungsprozess im Wesentlichen abgeschlossen. Von da an war man im Westen mit der Verarbeitung des neu gewonnenen Gutes beschäftigt. Zunächst mehr auf scholastisch passive Weise, aber doch immerhin den Stoff und die Anregungen weiterreichend, aus denen später die moderne europäische Wissenschaft herauswuchs. In unserem Jahrhundert haben sich schließlich die Verhältnisse umgekehrt. Jetzt lernt die islamische Welt die exakten Wissenschaften und deren Anwendung vom Westen.
Sie hörten den ersten Teil von »Die islamische Welt«, der Beitrag des Islams zur westlichen Kultur des Autors Professor Paul Kunitsch. Die Rede aus dem Jahr 1991 setzen wir morgen an gleicher Stelle zur gleichen Zeit fort. Außerdem »Der Aufbruch in die Moderne« von Arnold Hottinger.